Heute wollen wir uns in unserem Podcast beschäftigen mit einem wirklich interessanten Thema, das eine rasante Entwicklung nimmt innerhalb der Medizin, nämlich der Genetik. Und unser Gast ist heute Dr. Eckhard Schnakenberg. Dr. Schnakenberg ist Leiter des Instituts für Pharmakogenetik und genetische Disposition, komplizierter Name, in Langenhagen hier bei Hannover und ein absoluter Experte auf dem Gebiet der Genetik. Dr. Schnakenberg war früher wissenschaftlicher Lehrbeauftragter der Universität Bremen im Fach Genetik. Er hat dort humangenetische Studien und Beratungen durchgeführt. Und 2003 bereits hat er dieses Labor gegründet als erstes fachärztlich geleitetes Genlabor in Deutschland. Und seitdem arbeitet er sehr dynamisch auf den Gebieten der genetischen Diagnostik.
In der Tat, wir waren tatsächlich das erste Labor, was in Deutschland sich mit dem im Fachgebiet der Humangenetik, mit der Pharmakogenetik beschäftigt hat.
Ja. Super. Herzlich willkommen, Eckhard. Sehr schön, dich heute hier zu haben.
Vielen Dank für die Einladung, Martin.
Gerne. Ja, und damit wären wir schon mittendrin im Thema. Du hast es gesagt, Pharmakogenetik ist eins deiner Schwerpunktfächer. Was ist das?
Ja, kompliziertes Wort für letztlich dann doch eine einfache genetische Fragestellung und eigentlich ein Thema, was auch gar nicht so neu ist, wie es damals 2003 vielleicht schien. Letztlich kennen wir die Pharmakogenetik und die ersten wissenschaftlichen Studien dazu bereits seit den 50er Jahren. Damals gab es zwei Professoren, einen in Berlin, einen in den USA, die beide den Begriff Pharmakogenetik unabhängig voneinander definiert haben. Und letztlich meint dieser Begriff nichts anderes als das, dass die Menschen, wenn man, ich sag mal, 100 Menschen ein und dasselbe Medikament gibt, bezogen auf das Körpergewicht, ein und dieselbe Dosierung, dann wird man feststellen, nicht für alle Medikamente, muss man dazu sagen, aber für einige Medikamente, dass es Menschen gibt, die trotz einer normalen Dosierung nicht auf das Medikament ansprechen. Und dass es eine weitere Gruppe von Menschen gibt, die, wenn sie dieses Medikament bekommen, mit Nebenwirkungen reagieren. Und das hat man das erste Mal in den 50er Jahren tatsächlich beobachtet an dem Tuberkulose-Medikament Isoniazid. Und man sah, wenn man diesen Menschen das Medikament gab, eine Gruppe, etwa die Hälfte der Menschen, hatte eine exzellente Wirkung mit ausreichender Therapie und die andere Gruppe der Menschen, ich sag mal salopp, kippte aus den Latschen. Also die hatten neurologische Nebenwirkungen, die hatten keinen therapeutischen Effekt, die hatten nichts, mit dem sie aus dieser Therapie profitieren konnten. Und das war eigentlich die Geburtsstunde der Pharmakogenetik. Dann hatten wir eine große Zeit der 70er, 80er Jahre, wo man da eigentlich nur im Tierexperimentellen herumstocherte, mal salopp gesagt, aber mit Beginn der 80er Jahre und Mitte der 80er Jahre, als diese sogenannte Polymerase-Kettenreaktion, die PCR, die wir spätestens seit Corona ja alle in der Bevölkerung kennen, seit dieser Zeit, seit 86, gibt es diese Methode. Und wenn man dann nochmal weiter überlegt, 90er Jahre begann man das menschliche Genom ganz gezielt und strukturiert zu untersuchen. Dann gab es große Arbeitsgruppen und letztlich gab es das sogenannte Humane Genomprojekt und bis zum Jahr 2003, da war das Ganze etwa abgeschlossen, war das gesamte menschliche Genom entschlüsselt und in dieser Zeit hatte man immer mehr Zusammenhänge gefunden zwischen der Genetik, also zwischen den angeborenen Möglichkeiten, die ein Mensch hat auf der einen Seite und den Medikamentenunverträglichkeiten, die ein Mensch bekommen kann aufgrund seiner genetischen Veranlagung.
Mhm. Und Genom ist praktisch die Gesamtheit der Geninformationen, die festgeschrieben ist, individuell.
Richtig? Genau. Das Genom, das sind unsere 3 × 10⁹ Basenpaare, die jeder Mensch von uns in einem Zellkern hat. Und wenn man wenn man diese Basenpaare da raus isoliert, und das ist unser tägliches Geschäft, was wir machen, wenn uns eine Blutprobe im Labor erreicht, dann ist dieser DNA-Faden, der in einem Zellkern drin ist, etwa 2 Meter lang. Und auf diesen 2 Meter haben wir alle Gene, die wir haben, nämlich etwa 20.000 Stück an der Zahl. Und die machen etwa 2 bis 3% dieses gesamten Genoms aus.
Und die anderen?
Die anderen 97 bis 98% sind nicht ganz unwichtig. Und das weiß man, werden wir nachher später nochmal drauf zu sprechen kommen. Thema Epigenetik und Transkription und ich weiß nicht, was alles noch dazu gehört. Also Man hatte in den 70er, 80er Jahren noch gedacht, der Mensch hat 140.000 Gene. Das hat man dann immer weiter reduzieren müssen, weil man feststellte, es sind gar nicht so viele. Aber der Mensch produziert aus den Genen, die er hat, unterschiedliche Proteine. Und das ist nachher das Wesentliche im Prinzip, was am Ende an Proteinen da ist. Und diese 20.000 Gene haben wir, wie gesagt, in unserem gesamten Genom drin. Und die verteilen sich jetzt auf 46 Chromosomen. Also beziehungsweise man hat jedes Chromosom doppelt, man hat jedes Gen doppelt. Und letztlich sind es 23 Chromosomen, die man dann sozusagen an seine Nachkommen vererbt. Und der andere Elternteil vererbt ebenfalls 23 Chromosomen, sodass das Kind 46 Chromosomen hat. Und auf diesen 46 Chromosomen liegen diese 20.000 Gene. Und jedes Gen haben wir doppelt veranlagt. Das heißt also auch, um bei der Pharmakogenetik da nochmal anzusetzen, wenn ein Gen auf dem einen Chromosom vorhanden ist und funktioniert, kann es eben möglich sein, dass das Gen auf dem anderen Chromosom, was vom anderen Elternteil gekommen ist, eben nicht funktioniert.
Und das dann macht dann
so
was?
So eine gemischte Aktivität der Enzyme, die gebildet werden. Weil jedes Gen hat ja am Ende des Tages die Aufgabe, ein Protein zu bilden, ein Enzym zu bilden, um Stoffwechselprozesse in unserem Körper zu machen. Mhm. Und diese ganzen medikamentenassoziierten Enzyme, die wir kennen aus dem sogenannten Zytochrom P450-System, das sind eine große Enzymfamilie, zu denen es auch all die ganzen dazugehörigen Gene kennt. Im Laufe dieser Zeit sind diese Gene nach und nach alle besser identifiziert worden. Sie sind sequenziert worden, das heißt von vorne bis hinten hat man sich die angeguckt. Und man hat dann Patienten oder Menschen genommen, wo man gesehen hat, die vertragen etwas nicht gut. Und dann hat man geschaut, wie ist der Stoffwechsel von dem Wirkstoff ABC. Und dann hat man geguckt, sind da diese Enzyme dran beteiligt, die möglicherweise genetisch unterschiedlich bei einem Patienten vorliegen können. Und auf diese Art und Weise hat man viele, viele Gene identifiziert. Und in diesen Genen hat man dann auch viele, viele Genvarianten identifiziert, die dann am Ende des Tages dazu führen, dass der Mensch, der etwas genetisch bedingt nicht gut abbauen kann, eben auch Enzyme bildet, die nicht gut funktionieren. Und das ist sozusagen die Grundlage einer genetisch bedingten Medikamentennebenwirkung. Und es gibt auch andere Gene oder andere Genvarianten, das sagte ich anfangs, die dazu führen, dass die Menschen mehr von einem Wirkstoff brauchen als andere. Das heißt also, sie haben eine Genvariante, die dazu führt, dass das Enzym nicht nur einmal gebildet wird, sondern dass es zweimal, dreimal, viermal, fünfmal gebildet wird. Und das kennen wir für, ich sag mal ein Beispiel, das Zytochrom 2D6, das ist eines der wichtigsten Medikamente, metabolisierende Enzym, wo es eben ein Gen für gibt. Und in diesem Gen kennt man mindestens 100 Genvarianten. Und eine Variante davon ist, dass dieses Gen eben nicht nur einmal vorliegen kann, sondern dass es bis zu 13 Mal hintereinander vorliegen kann.
Und ihr messt im Labor alle 100 Varianten?
Wir messen alles durch. Und das ist auch das, was uns von anderen, ich sag mal, Anbietern unterscheidet, dass wir das Gen tatsächlich von A bis Z durchlesen. Weil es ist ja der Grund, dass man so etwas untersucht bei einem Menschen, ist ja meistens der Grund, dass dieser eine Medikamentennebenwirkung hat oder dass er eine Nichtwirkung hat. Und deswegen ist es wichtig, dass man das Gen tatsächlich von vorne bis hinten durchanalysiert, weil es kann auch sein, dass man in einem Gen etwas findet, was vorher noch nie da gewesen ist, was beim Menschen als Neumutation dann auftritt. Mhm. Aber in der Regel findet man die üblich bekannten Genvarianten und die sollte man bei einem Gen auch tatsächlich, gerade bei so einem wichtigen Gen wie das Zytochrom 2D6, kennen. Mhm. Und muss bedenken, es werden ungefähr 20-25% aller Wirkstoffe, die wir hier in Deutschland haben, über das Zytochrom P450, Enzymsystem vom Zytochrom 2D6 metabolisiert.
So viel?
Das ist in der Tat so viel. Klinisch relevant sind nicht so viele, das muss man dazu sagen. Mhm. Wir kennen viele, also am bekanntesten ist das Zytochrom 2D6 für den Stoffwechsel von Psychopharmaka. Mhm. Aber auch Substanzen wie Tamoxifen oder Blutdrucksenker wie das Metoprolol gehört auch dazu.
Mhm. Tamoxifen zur Erklärung ist ein Antiöstrogen, was häufig nach Chemotherapie und Brustkrebsbehandlung verordnet wird. Also auch ein sehr wichtiges. Das heißt, wir reden hier über Krebsmedikamente, wir reden über Antibiotika.
Antibiotika kann man eigentlich größtenteils aus einer pharmakogenetischen Reaktion ausklammern.
Okay.
Tatsächlich, die Angriffsstellen von antibiotischen Wirkstoffen sind eigentlich immer die Enzyme der Bakterien. Okay. Die machen zwar sehr viele Nebenwirkungen. Die Frage ist also, die Überlegung über Antibiotika nachzudenken bei Pharmakogenetik ist eine ganz wichtige, weil ganz viele Patienten natürlich mit Antibiotika Nebenwirkungen haben. Und dann zu denken, es sei eine genetische Nebenwirkung, genetisch bedingte Nebenwirkung, das ist in den meisten Fällen, ich sag mal, 95% nicht wahrscheinlich.
Mhm. Das ist ja schon mal eine hilfreiche Nachricht, ne? Dass es nicht in unserem Erbgut notwendigerweise ist, wenn wir so reagieren, sondern dass es dann eben auch ein Einzelfall sein kann, der in dieser Kombination Immunsystem, Bakterium und Medikament begründet ist.
Ja, absolut. Aber für das Tamoxifen ist umso wichtiger, weil das haben auch die Daten der letzten 10, 20, mehr als 20 Jahre gezeigt, dass die Menschen oder gerade die Frauen, die eine antiöstrogene Therapie mit Tamoxifen benötigen, Tamoxifen ist ein sogenanntes Prodrug, das heißt, es ist ein Medikament, wenn man es einnimmt, dann ist es nicht wirksam. Und diese Frauen sind darauf angewiesen, dass das Tamoxifen letztlich umgewandelt wird in ihrer Leber, in ihrem Körper, zu dem letztlich wirksamen Metaboliten Endoxifen. Mhm. Und das wiederum ist ein enzymatischer Weg. Und da sind wir wieder bei dem eben schon genannten Cytochrom 2D6. Mhm. Und eine Frau, die jetzt Genvarianten trägt, die dazu führen, dass diese Enzyme Cytochrom 2D6 dann nicht funktionieren, die haben ein erhöhtes Risiko dafür, dass sie eben das Tamoxifen nicht zum Endoxifen umwandeln können. Und wenn diese Umwandlung fehlt, dann ist das antiöstrogene Potenzial, also man will ja die Östrogenproduktion will man supprimieren, weil man weiß, dass Östrogene eben einen tumorproliferierenden, also einen tumorfördernden Effekt haben. Und deswegen ist es wichtig, dass Frauen, die Tamoxifen bekommen, auch das Endoxifen bilden. Mhm. Man kann das biochemisch messen, ist auch immer wieder eine empfehlenswerte Sache, würde ich auch immer jeder Frau raten, die jetzt einen fragwürdigen Genotyp hat im Cytochrom 2D6, das darüber auch zu prüfen. Aber es gibt einem die Möglichkeit, am Anfang der Therapie schon zu sagen, ist das eine Frau, die möglicherweise im Verlauf der Therapie ein erhöhtes Risiko für einen Rückfall hat. Und das ist natürlich wichtig, früh zu entscheiden oder früh wissen zu können.
Und das merkt man nicht an den Nebenwirkungen. Also das heißt, die Frauen, die das nicht umwandeln können, können aber trotzdem in diesem Beispiel Nebenwirkungen der Therapie haben.
Die Nebenwirkung hat mit der Einnahme vom Tamoxifen zunächst mal nichts zu tun.
Also es ist nicht erforderlich, dass die aktive Form ist, um Nebenwirkungen auszulösen.
Nein. Mhm.
Wie sieht es aus mit Psychopharmaka, Antidepressiva, das heißt Medikamente, die verordnet werden bei Depressionen, die aber auch im Rahmen von Narkosen zum Beispiel oft benutzt werden, wie die Gruppe der sogenannten Neuroleptika. Wie ist es da?
Psychopharmaka ist ein ganz großes Thema. Also es sind gerade im letzten Jahr ist aus Großbritannien eine riesengroße Studie publiziert worden, die überblicken, ich glaube, so um die 40 Jahre, irgendwas seit den 60er Jahren bis noch später bis 2020, jedenfalls 2025 publiziert, einen Datensatz von, ich glaube, 1,4 Millionen Nebenwirkungsdaten. Letztlich zum Schluss, was wichtig ist, es ist rausgekommen, dass die meisten berichteten Nebenwirkungen, und das sind etwa 75% gewesen, waren alle im Bereich der Psychopharmaka. Und da sind die wichtigsten Enzyme und Gene verankert, die wir haben. Da ist das größte Potenzial, die Pharmakogenetik auch tatsächlich in die Praxis umzusetzen, weil eben ganz, ganz viele Substanzen, ganz viele Wirkstoffe aus dem Bereich der Psychopharmaka werden durch zwei Enzyme metabolisiert. Das eine ist das Cytochrom 2D6 und das andere ist das Cytochrom 2C19. Beide haben die Besonderheit, dass sie in vier verschiedenen Phänotypen beim Menschen aus genetischen Gründen unterschiedlich sein können. Also wir kennen die sogenannten ultraschnellen Metabolisierer, wir kennen die normalen Metabolisierer für das Cytochrom 2D6, wir kennen die intermediären Metabolisierer und die schlechten Metabolisierer. Diese vier Typen gibt es bezogen auf diese beiden Enzyme bei uns in der Bevölkerung in einer unterschiedlichen Häufigkeit.
Mhm. Gab es in dieser Studie auch Daten, wie hoch überhaupt, also bezogen auf das Gesamtklientel, der Anteil der medikamentenbedingten Nebenwirkungen war?
Das gibt es auch tatsächlich, ja. Also der Anteil der genetisch bedingten Nebenwirkung in diesen genannten knapp 1,4 Millionen ist ungefähr 10%. Und von diesen war eben 75% die psychopharmakologischen Wirkstoffe sozusagen die Hauptkomponente an Wirkstoffen, die man aus genetisch bedingten Gründen auch hätte vorher identifizieren können, um die Therapie zu optimieren. Diese Studien gibt es ja auch.
Ja. Und gibt es auch Daten darüber, wie viele dieser Nebenwirkungen als schwer klassifiziert wurden? Also das heißt, eine Nebenwirkung kann ja reichen von, ich habe ein ganz bisschen Kopfschmerzen, bis ich muss intensiv medizinisch behandelt werden deswegen oder die Dialyse oder sonst was.
Ja, dazu gibt es eigentlich, also das Spektrum ist groß, muss man dazu sagen, gar keine Frage, von bis. Also dazu gibt es aber bereits aus den 90er Jahren auch große Datensätze, wo man die Häufigkeit die Häufigkeit der Todesfälle durch Medikamentennebenwirkungen in einer Skala von 1 bis 10 eingeordnet hat. Und jetzt gebe ich die Frage zurück, du darfst raten, wie oft ist der Tod durch Medikamentennebenwirkungen?
Innerhalb dieser Gruppe?
Innerhalb dieser Gruppe.
20%?
Also auf Platz 1 sind die kardiovaskulären Todesfälle. Dann kommen die tumorbedingten Todesfälle und bereits auf Platz 3 in Deutschland und auf Platz 4 international, sprich USA, sind die Todesfälle, die durch Medikamentennebenwirkungen auftreten.
Wow. Das würde ja bedeuten, dass man im Grunde bei allen Patienten, die mit, ich nenne das mal gefährdeten Substanzen behandelt werden, also Substanzen, die genetisch massiv störbar sind durch genetische Variationen, eine ganz andere Abbaudynamik bekommen und dementsprechend dann in der Konsequenz auch massive Nebenwirkungen bis hin zum Tod unter Umständen auslösen können. Das würde ja bedeuten, dass man im Prinzip all diese Patienten vorher checken sollte durch so eine Genanalyse, wenn man das denn heute so kann, wie du berichtest.
Klares Jein. Also es macht nicht wirklich richtig Sinn. Ja, es ist so, dass man natürlich schnell bei dem Gedanken ist, man screent vorher alle Menschen durch, die ein Medikament einnehmen müssen und dann ist man sozusagen sofort, dass man den Schlüssel der Lösung gefunden hat. Aber dem ist leider nicht so. Also man muss dazu sagen, dass wir ja auch viele Wirkstoffe haben, die gehen jetzt aus enzymatischer oder genetischer Sicht nicht ein Stoffwechselweg, sondern die beanspruchen mehrere Enzyme gleichzeitig. Und ich möchte an dieser Stelle vielleicht auch dazu sagen, dass wir auch nur Proben untersuchen, wo auch eine Medikamentennebenwirkung stattgefunden hat. Also jetzt eine Analyse zu machen, um sozusagen prospektiv die Medikation daran anzupassen.
Vorbeugend
daran anzupassen. Dazu reichten unsere Datensätze heute nicht aus. Wir kennen so zwei, drei Wirkstoffe, die so in den letzten Jahren auf den Markt gekommen sind. Vielleicht so etwas wie Siponimod bei einer Form der amyotrophen Lateralsklerose, also einer sehr einschränkenden Erkrankung
der neurologischen Erkrankung.
Da ist es tatsächlich Pflicht, dass man vorher das machen muss, weil daran wird die Dosierung angepasst. Aber das sind letztlich Wirkstoffe, die sind erst in den letzten 4-5 Jahren entwickelt worden oder was jetzt gerade letztes Jahr im Herbst aktuell geworden ist, Lecanemab als Therapie der Alzheimer-Erkrankung. Da muss man vorher das ApoE-Gen untersucht haben, um zu entscheiden, ist der Patient überhaupt kommt er dafür überhaupt in Frage, diesen Wirkstoff zu bekommen. Das sind so ein, zwei prominente Beispiele, aber dabei bleibt es dann auch schon. Also jetzt für die gesamte Medikamenteneinnahmen, die man haben könnte, pharmakogenetische Testung vorher zu machen, sind, Klammer auf, auch wenn man das im Internet bei verschiedenen Anbietern auch immer wieder liest, Klammer zu, in meinen Augen sehr fragwürdig und letztlich auch nicht zielführend.
Okay, das finde ich interessant, weil das hört man wirklich öfter, was du gerade gesagt hast von anderen Anbietern, dass das jeder machen sollte. Heißt also nochmal ausdrücklich, wenn für mich jetzt eine Operation anstünde, wäre das nicht so richtig zielführend, da eine prophylaktische Genanalyse durchzuführen in Bezug auf die Abbauwege dieser Narkosemittel. Richtig?
Völlig richtig. Also wir empfehlen das nur dann den Patienten oder den Ärzten, die die Patienten betreuen, nur dann machen zu lassen, wenn es tatsächlich im Vorfeld bereits irgendwelche Auffälligkeiten im Rahmen einer Narkose oder wo man sich gesagt hat, dieser Mensch hat ein Medikament eingenommen, der hat völlig atypisch reagiert, dann sollte man das hinterfragen, dann sollte man auch Plasmaspiegel messen und so weiter. Bei Narkosen kann man auch schon sagen, die meisten Wirkstoffe innerhalb einer Narkose sind relativ kurzlebige Wirkstoffe. Die sind auch schnell wieder ausgeschieden. Ich habe vor einem Jahr etwa mal einen österreichischen Podcast gehört, da hieß es, jeder zahnärztliche Besuch sollte vorher eine Analyse der Butyrylcholinesterase zur Folge haben. Das ist ein Enzym, was viele Muskelrelaxantien, also muskelerschlaffende Wirkstoffe, die innerhalb einer Narkose gegeben werden, um die Narkose überhaupt als solches durchführen zu können. Man müsste so etwas vor jeder zahnmedizinischen Behandlung machen. Völliger Quatsch. Also es ist völlig aus dem Nichts herausgegriffen, so etwas an den Anfang zu stellen. Die Butyrylcholinesterase ist ein wichtiges Enzym, das wissen wir. Das baut Muskelrelaxantien ab, also die Substanzen, die wir zum Muskeln erschlaffen bekommen innerhalb einer OP, sind wichtige Stoffe, sonst kann die OP nicht stattfinden und das muss auch abgebaut werden. Und man weiß, wenn Menschen eine Genvariante tragen in diesem BCHE-Enzym, dann sind sie dazu nicht gut in der Lage, das muskelrelaxierende Medikament abzubauen. Hat zur Folge, dass sie auch dann innerhalb der OP alles ein bisschen länger dauert, auch intensivmedizinisch länger betreut werden müssen. Aber im Großen und Ganzen ist das handelbar. Und es macht natürlich Sinn, wenn so etwas mal aufgefallen ist, beim Patienten den auch genetisch zu bestimmen, ob das eine genetische Grundlage bei dem hatte. Und wenn es also eine hatte, dann ist der nächste Anästhesist vorgewarnt, wenn so etwas wieder passieren sollte. Aber deswegen vor einer zahnmedizinischen Behandlung so eine Analyse zu stellen, das ist also völlig ins Leere gegriffen und
zu hoch gehängt.
Macht Kosten, die absolut nicht nötig sind.
Verstehe. Nun werden ja in zahnmedizinischen Behandlungen selten Muskelrelaxantien eingesetzt. Da geht es wahrscheinlich um die Lokalanästhetika, stelle ich mir vor, oder?
Da geht es in der Regel tatsächlich um die Lokalanästhetika, auch gar nicht so sehr um das Artikain oder Lidocain oder welches auch immer. Sondern meistens geht es um die Beipackmedikamente oder Beipackwirkstoffe wie Adrenalin. Das ist ja im Prinzip der Wirkstoff. Ja. Wirkstoffverstärker, also Adrenalin, ein Katecholamin, was Einfluss hat auf die Gefäße und auf die Wirkung des eigentlichen Schmerzmedikamentes. Und man kann auch mit Fug und Recht sagen, dass Adrenalin zu einem kleinen Teil auch über diese BCHE abgebaut wird, aber man macht deswegen keine genetische Untersuchung. Also allenfalls kann man darüber überlegen, die sogenannte Katechol-O-Methyltransferase, ein Enzym, was bestimmte Katecholamine abbaut, zu bestimmen, weil wir das aus vielen anderen Patientenkollektiven auch gut kennen, aber ansonsten macht es keinen Sinn.
Ja, das sind ja klare Worte von jemand, der von diesen Analysen lebt. Interessant, ich glaube nicht, dass man das so oft hört. Danke für deine Ehrlichkeit an der Stelle. Und fragt sich dann gleich anschließend, warum schicken dir dann die Einsender die Proben zur Genanalyse, worum geht es dann dort? Sind es diese Fälle, von denen du eben sprachst, wenn schon mal Narkose-Zwischenfälle waren, also wenn irgendwas auffällig ist? Oder werden die Daten auch benutzt, um zum Beispiel Chemotherapien zu planen oder ähnliches? Ist das relevant? Sind das Dinge, mit denen du dich beschäftigst dann?
Also zum ersten Teil, wir bekommen nahezu fast ausschließlich, und darauf lege ich Wert, dass man so etwas nicht prospektiv macht, nur in seltenen Fällen, wir hatten das Beispiel eben Tamoxifen, da kann es Sinn machen. Und bei anderen Medikamenten muss man es tatsächlich auch machen, das hatten wir eben. Aber wir bekommen in der Regel Fälle zugeschickt, wo es irgendwann mal im Laufe des Lebens eine Medikamenteneinnahme gab. Es gab Auffälligkeiten, die haben sich vielleicht sogar wiederholt. Das ist ein zweites, ein drittes Mal, wo man sich gedacht hat, warum verträgt der Mensch das nicht? Das müsste doch funktionieren. Man musste den Wirkstoff wechseln und so weiter und so weiter. Das sind meistens die Fälle, die uns zugeschickt werden. Und dann sind wir auch dafür bekannt, dass wir eine solide Diagnostik machen. Das heißt, wir gucken uns jetzt nicht, ich sagte es eingangs, in einem Gen kann es 100 oder noch mehr Punkte geben, die auffällig sein können. Dann sind wir dafür bekannt, dass wir uns dieses Gen auch tatsächlich von A bis Z angucken. Während es andere Anbieter gibt, die gucken sich nur ein, zwei, die sogenannten Hotspots-Punkte an. Das ist natürlich bei denen viel, viel billiger. Aber dann fehlen ja auch 95% der anderen Punkte. Und diese Diagnostik dann als valide abzugeben, das halten wir für nicht richtig. Da muss man sagen, dass das so nicht geht. Da werden leider immer wieder handwerkliche Fehler gemacht. Und ich denke, dafür sind wir bekannt, dass wir da mit einer Qualität unsere Analysen durchführen, auf die sich jeder, der uns etwas zugesendet hat, verlassen kann, dass er eine solide Antwort bekommt.
Mhm. Schön. Wie sieht's mit Entgiftung aus bei Patienten, die zum Beispiel erhöhte Schwermetallbelastungen haben oder eine Belastung haben mit anderen Giftstoffen und die eine entsprechende klinische Symptomatik haben? Es gibt ja viele Leute, die laufen mit relativ hohen Amalgam- oder also Quecksilberbelastungen durch die Gegend, denen geht's wunderbar. Aber es gibt andere, die doch sehr leiden und viele Symptome entwickeln. Kann da die Pharmakogenetik hilfreich sein?
Ja, da sind wir jetzt so ein bisschen in einem zweiten Teil, sag ich mal, der Biochemie. Wir haben uns eben mit diesen medikamentenassoziierten Enzyme unterhalten. Und letztlich, und das sind, man spricht auch von den sogenannten Phase 1 Enzymen. Und letztlich muss alles, was in den Körper reingekommen ist, auch wieder raus. Mhm. Und da sind wir bei dem Stichwort, was du eben nanntest, Entgiftung. Und da sind wir bei einer anderen Enzymgruppe, die heißen Phase 2. So einfach ist das. Und letztlich ist es eben dann so, dass die Substanzen, die ausscheidungspflichtig sind, die nehmen wir entweder von außen zu uns, sei es über die Ernährung, sei es über die Atemluft, sei es über die Haut, wie auch immer. Und wir produzieren selber ja auch viel ausscheidungspflichtige Substanzen. Unsere Hormone, die Abbauprodukte, die müssen einfach irgendwann raus. Und da sind wir bei dem Thema Phase-2-Enzyme und das ist die Aufgabe der Phase-2-Enzyme. Und bei dem Quecksilber oder bei dem Quecksilber, das glaube ich eben als Beispiel
genannt. Ja, Quecksilber, Blei.
Das ist jetzt so eine Substanz, das ist ja ein Schwermetall, das giftigste Schwermetall auf der Erde, was wir haben, was in diesem Sinne allerdings nicht metabolisiert wird. Also wie aus dem Tamoxifen über einen metabolischen Schritt an das Endoxifen entsteht, ist es nicht so, dass aus dem Quecksilber mit einem metabolischen Schritt jetzt ein ausscheidungsfähiges oder wirksamer Metabolit entsteht.
Ja.
So ist es ja nicht. Natürlich, wir kennen das Methylquecksilber oder andere chemische, sagen wir, Aggregatzustände vom Quecksilber, alles bekannt. Aber die eigentliche Wirkung ist, man kann sagen, für eigentlich fast von sämtlichen Schwermetallen, dass sie nicht auf der genetischen Ebene ihre Wirkung haben. Sondern dazu müssen wir uns jetzt mal versuchen, so ein Enzym, was von einem Gen gebildet wird, räumlich vorzustellen. Und so ein Enzym, was der Mensch bildet, hat eine dreidimensionale Struktur. Und diese dreidimensionale Struktur ist wichtig für die Erkennung, wie bei einem Schlüssel-Schloss-Prinzip, ob etwas zu einem Enzym passt. Also nochmal als Beispiel, beim Tamoxifen haben wir eben gesehen, da passt der Schlüssel in das Schloss vom Enzym, der Schlüssel Tamoxifen passt in das Schloss Cytochrom 2D6. Man kann den Schlüssel umdrehen und dann entsteht das Endoxifen. Beim Quecksilber ist es so, Quecksilber ist sozusagen, naja, man kann es nicht mit dem Schlüssel vergleichen, man kann es eher mit dem Holzhammer vergleichen. Das Quecksilber lagert sich in diese dreidimensionale Struktur dieses Enzyms ein. Nicht nur dieses Enzyms, sondern aller möglichen Enzyme, die der menschliche Körper hat, wo es hinkommt, wo es Quecksilber hinkommt, und verdreht diese dreidimensionale Struktur von dem Enzym, sodass das Enzym meinetwegen genetisch völlig in Ordnung gewesen ist, aber durch das Quecksilber so deformiert wurde, dass es seine Aufgabe nicht mehr tun kann. Und da sind wir jetzt so ein bisschen bei der Entgiftung, bei dem Zusammenspiel aus Genetik und aus Umwelt, letztlich aus umweltmedizinischen oder Umweltaspekten, die zu einer Belastung bei diesem Patienten führen können, die also jemanden, der jetzt meinetwegen ein funktionierendes Enzymsystem hat, durch die Quecksilberbelastung letztlich das Enzyme oder die Enzyme verschrottet oder nicht funktionstüchtig macht. Mhm. Das ist das, was das Quecksilber macht. Mhm. Und wenn wir jetzt nochmal uns die Patienten anschauen, die mit einer genetischen Ausstattung daherkommen, was die Phase 2 Enzyme betrifft, Da kann das ja auch genauso, wie wir es eben bei dem Zytochrom 2D6 hatten, bei diesen Phase 2 Enzymen genauso sein. Es kann eben sein, dass sie auf die Welt gekommen sind mit Genvarianten, dass sie per se gar nicht so gut entgiften konnten aus genetischer Sicht, weil sie diese Enzyme gar nicht herstellen können, die sie bräuchten, um zu entgiften. Die Menschen fallen meistens noch nicht im Kind- oder Jugendalter auf, sondern erst später, so wenn die Belastung im Laufe des Lebens zugenommen hat. Man hat immer mehr Toxine über die Umwelt zu sich genommen und wir haben ja das große Problem, wenn wir jetzt heute in unsere Umwelt schauen, wir sind ja fleißig dabei, diese Umwelt zu vermüllen. Und letztlich auch das, was wir zu uns nehmen, die Fische aus den Meeren, die das Gemüse, was nicht im Bioanbau ist, das ist mit Pestiziden belastet. Auf diese Art und Weise fordern wir unser Entgiftungssystem schon ganz arg raus. Und letztlich gibt es dann Menschen, ich sage das dem Patienten immer so, die muss man sich vorstellen wie ein Schwamm, die saugen alles auf, was sie aus der Umwelt, letztlich aus ihrem eigenen Stoffwechsel heraus, nicht abbauen können. Das bleibt drin in diesem Schwamm. Und die sind nicht in der Lage, ihren Schwamm auszudrücken. Und das führt im Laufe des Lebens dazu, dass es Menschen sind, die ja eine Entgiftungsstörung haben. Und letztlich dann Zweifelsfalle auch therapeutisch behandelt werden müssen. Aber man sollte dann auch erstmal gucken, wie sind die auch genetisch aufgestellt? Haben sie eine genetisch bedingte Entgiftungsstörung?
Das wären dann Patienten, die, sagen wir mal, chronische Einschränkungen haben, die sich nicht eindeutig irgendwo zuordnen lassen und wo man dann dazu kommt, zu sagen, naja, wir schauen mal, wie hoch ist denn die Schadstoffbelastung, also wie viel, was haben die an Bord, und man findet eben, dass die doch eine relevante Belastung haben, zum Beispiel mit Schwermetallen etc. und die sie aber nicht richtig loswerden.
Das ist das große Problem. Wir können sie gar nicht so richtig gut messen.
Ja, oder eine Belastung eben auch, die nicht der Exposition entspricht. Das heißt, die haben gar nicht so viel, bleiben wir mal beim Quecksilber, die haben gar nicht so viel Amalgamfüllung gehabt. Andere Leute haben da 8 oder 10 Amalgamfüllung und die haben da gar kein Problem. Und andere haben eine kleine Amalgamfüllung, haben ein großes Problem. Also solche Leute. Und wenn man dann genetisch findet,
ich da noch einmal zwischenhaken darf, bitte. Denn das Beispiel mit Quecksilber ist eigentlich ein wunderschönes, weil die Patienten fallen ja meistens, auch die, die eben halt nur eine Amalgamfüllung drin haben, können eben das Problem haben. Mhm. Es fallen meistens die Patienten auf, die Zeit ihres Lebens schon seit der Geburt mit einer Entgiftungsstörung in das Leben gestartet sind.
Okay.
Und die sind dann, weiß was ich, 20, 25, 30 Jahre alt, wo sie die ersten Beschwerden entwickeln, wo man sagt, was ist das denn überhaupt? Wie kann das denn überhaupt sein, dass es jemandem so schlecht geht? Was hat er denn? Oftmals gehen die dann zum Hausarzt, bekommen eine psychiatrische Diagnose sogar, möglicherweise sogar ein Psychopharmakon. Aber das sind oftmals Menschen, oder das ist das Bild, was die Menschen oftmals zeigen, nach außen hin, sodass wir sie gar nicht so richtig fassen können. Und über die Bestimmung der genetisch bedingten Entgiftungsstörung können wir überhaupt sehen, da ist ja jemand, der sozusagen mit der Antenne auf dem Kopf durchs Leben geht und extrem sensitiv ist für eine Umweltbelastung. So, und wenn dieser jetzt noch zusätzlich eine, sei es Quecksilber, sei es Blei oder was auch immer, Belastung hat, dann hat der, man sagt ja immer so salopp, Flöhe und Läuse gleichzeitig.
Ja, ich wollte eben noch auf einen anderen Punkt hinaus, nämlich auf die praktische Seite, auf die praktisch-ärztliche Seite sozusagen bei diesen Leuten. Wenn man dann findet, dass die eine Entgiftungsstörung haben, dann macht es ja auch Sinn, die zu unterstützen. Zum Beispiel durch eine Darmsanierung, als wenig eingreifende Methode, aber man kann natürlich auch Dinge wie Glutathion und ähnliche, also Glutathion ist ein wichtiges Antioxidant im menschlichen Körper, das Wichtigste, glaube ich sogar. Und das kann man eben auch von außen zuführen. Es gibt jetzt sogar, habe ich neulich gehört, in den USA transdermales Glutathion, was man sich aufsprüht aus einer kleinen Sprayflasche, was dann durch die Haut resorbiert wird. Also solche Dinge, das kann man tun. Man kann auch, man könnte in dem Fall auch ein bisschen Schwermetalle rausholen. Klingt so ein bisschen salopp, aber dem Patienten Substanzen geben, die Schwermetalle eben auch binden und mit rausnehmen aus dem Körper ausscheiden. Das sind alles Dinge, die sind natürlich in der Diskussion, aber es sind zumindest Sachen, die man sich überlegen kann auf der praktischen Seite. Ne? Und das wäre dann nicht nur die Diagnostik, zu sagen, ah ja, diese Person hat dieses Defizit in der Phase 2 Entgiftung, sondern das hat auch eine mögliche praktische Konsequenz.
Ja, absolut. Ja, die Glutathion, Konjugation, das ist sozusagen das wichtigste Entgiftungsprinzip, was der Mensch hat. Also Glutathion-Konjugation heißt jetzt, dass ein Glutathion-Molekül, was sich normalerweise der Mensch selber synthetisieren kann, an einen ausscheidungspflichtigen Stoff oder an eine exogene Substanz, die der Körper aufgenommen hat, dran geklebt wird, sage ich mal, enzymatisch dran geheftet wird. Und in dem Moment erreicht es eine Wasserlöslichkeit, und wenn das Glutathion dran klebt, und damit kann es dann ausgeschieden werden. Aber auch da ist es wichtig, bevor man, also andersrum gesagt, vielleicht Menschen, die eine genetisch bedingte Entgiftungsstörung haben, sollte man vorher identifiziert haben, bevor man denen Glutathion gibt. Oder bevor man bei denen eine Chelattherapie, das heißt also eine Entgiftungstherapie letztlich macht. Weil diese Menschen eben Zeit ihres Lebens gar nicht genetisch bedingt in der Lage sind, optimal zu entgiften. Und jetzt provoziere ich sie mit einem Chelatbildner. Also das sind durchaus wichtige Momente, die man kennen sollte. Wie ist dieser Mensch aus genetischer Sicht auch aufgestellt? Viele Patienten, die uns erreichen, kommen auch mit einer Diagnose wie Mastzellaktivierungssyndrom, also wo Mastzellen sehr besonders, das sind bestimmte Zellen, die wir im Blut haben, wo die besonders aktiv sind, und die haben den unglücklichen Nachteil, dass sie besonders viel Histamin an Bord haben. Und die reagieren dann schon auf die kleinste Menge von Histamin sehr empfindlich.
Histamin ist im Grunde die Hauptsubstanz oder das Hauptmolekül hinter den allergischen Reaktionen.
Genau.
Und welche Diagnosen seht ihr noch bei den Einsendungen? Was sind das?
Ja, diese Unverträglichkeitsbeschreibung, das sind, glaube ich, die häufigsten, die vorkommen. Mhm. Vielfach wird das verpackt in Definition. Also es gibt ja oftmals eine F, also eine psychiatrische Diagnose, die dann, wenn es nicht erkannt worden ist, gestellt wird, was immer eine sehr unglückliche Situation ist für die Patienten, weil sie dann auf dem Holzweg eigentlich unterwegs sind. Vielfach wird dann die sogenannte...
Und auch stigmatisiert zum Teil.
Und auch stigmatisiert werden oder sind, ganz klar. Aber sie sind vor allem, sind sie therapeutisch nicht richtig unterwegs. Und wir hatten eben dieses Zytochrom P450-System, was wir schon besprachen, wo es genetische Besonderheiten geben kann. Wir sagten ja auch, diese Psychopharmaka gehen ja auch diese Stoffwechselwege. Und wenn jetzt ein Mensch daherkommt mit einer genetisch bedingten Entgiftungsstörung und wird das nicht als solches erkannt, bekommt dann ein Psychopharmakon, das dann auch noch wiederum diesen Stoffwechselweg benötigt, wo diese Zytochromenzyme funktionieren müssen, dann kann das sogar nochmal richtig nach hinten losgehen. Also da sind uns schon Fälle bekannt geworden, die ja im Prinzip mit Leidenswegen, die über 10, 20 Jahre gegangen sind. Und letztlich sind es auch Diagnosen, die so in diesem Bereich der Kraftlosigkeit gehen. Also MECFS, also myalgische Enzephalomyelitis, Chronik-Fatigue-Syndrom, ist oftmals der klinische Endpunkt von so einer Stoffwechselstörung.
Gibt es Hinweise darauf, dass dann, wenn du von Chronic Fatigue, also chronischem Müdigkeitssyndrom sprichst, gibt es Hinweise darauf, dass es auch eine genetische Beziehung zu Long-Covid gibt? Oder gibt es da keine Daten bis jetzt?
Ja, da gibt es schon Daten. Also jetzt groß am Arbeiten ist da, glaube ich, seit vielen, vielen Jahren, oder die bekannteste Arbeitsgruppe ist da sicherlich die von Frau Professor Carmen Scheibenbogen aus der Charité in Berlin. Die haben schon tatsächlich vor 10 Jahren, also vor Corona, Publikationen herausgebracht, wo man eben sehen kann, dass eine Phase 2 Enzyme eine besonders große Rolle spielt. Jetzt nach Corona haben sich die Menschen, die mit besonders schweren Verläufen und einer angeborenen Immunantwort im sogenannten mannose-bindenden Lektin, das ist eine Immunantwort, die normalerweise werden die Viren oder die Bestandteile von Viren und Bakterien werden vom menschlichen Körper erkannt, weil die haben eine zuckerähnliche Struktur auf ihrer Oberfläche, und eins davon, was so etwas erkennt, ist dieses sogenannte mannose-bindende Lektin. Und dazu gibt es auch ein dazugehöriges Gen, und das hat auch schon diese Arbeitsgruppe von Frau Professor Scheibenbogen vor 10 Jahren publiziert, dass das eben bei den MECFS-Patienten eine besondere Häufigkeit hat. Und wir sehen jetzt in der Zeit nach Corona, dass es da offensichtlich Ähnlichkeiten gibt, dass sich dieses Gen bei denen, die besonders schwere Verläufe hatten, mit stationären intensivmedizinischen Verläufen, dass es da besondere Häufigkeiten gibt, dass diese Menschen aufgrund ihrer Genetik dann da auch aufgefallen sind.
Hat das praktische Konsequenzen schon oder ist das noch in Arbeit, daraus dann therapeutische Strategien abzuleiten, wie man damit umgeht?
Ja, also diese sogenannte MBL2-Defizienz, wie sie heißt, also das genetisch bedingte Fehlen von diesem mannosebindenden Lektin, hat tatsächlich auch schon vor Corona therapeutische Konsequenzen dahingehend gehabt, dass Träger dieser Defizienzen, dass man denen rät, tatsächlich sehr frühzeitig mit einer Antibiose zu beginnen. Das sind Patienten, die wir auch ganz oft sehen im Rahmen der humangenetischen Beratung, dass die auch dann darüber berichten, dass sie oft schwere Infektverläufe, jetzt mal ganz unabhängig von Corona, aber schwere Infektverläufe haben. Frauen mit rezidivierenden Blasenentzündungen, Menschen überhaupt mit Lungenentzündungen, schwerer im Verlauf, häufiger im Verlauf, häufiger Sinusitiden, also viele Infektionskrankheiten, die diese Menschen eben häufiger haben.
Und zu dem Stichwort humangenetische Beratung, das bezieht sich jetzt auf die Ergebnisse, die ihr findet in euren Tests, um mit dem Patienten nochmal im Gespräch das natürlich zu erklären, aber eben auch zu beraten, wie sie sich verhalten können, um die Folgen dieses Mangels, möglichst auszugleichen, ist vielleicht schon zu viel, das wird kaum möglich sein, aber mit diesen Folgen umzugehen, ist es das, was du damit meinst?
Ja, letztlich haben wir tatsächlich ja auch so etwas wie ein Gendiagnostikgesetz, also ein Gesetz, was für jede genetische Analyse vorschreibt, dass da erstmal der Patient einverstanden ist, dass so etwas gemacht wird. Auch eine ärztliche Unterschrift gehört dazu. Also das Gendiagnostikgesetz schreibt uns zunächst einmal vor, wer darf überhaupt genetische Analysen machen. Genetische Analysen dürfen ausschließlich seit 2010 per Gesetz geregelt nur Ärzte machen. Und dann gehört auch dazu, wenn man humangenetische Diagnostik anbietet, dass man in der Lage sein muss, auch eine humangenetische Beratung dazu anzubieten. Es liegt in der Entscheidung des Patienten, ob er die wahrnehmen möchte oder nicht. Aber die Patienten, die ich sehe, die kommen im Prinzip immer mit der Fragestellung, wo ist die Ursache von dem, was ich habe? Und du sagtest es ja eben schon, es geht oftmals nicht nur um Genetik, es geht auch um Schwermetalle, es geht auch um andere, ja, nicht genetische äußere Einflüsse, die möglicherweise bei einem Patienten eine Rolle spielen, sodass wir an der Stelle eher so ein Puzzlestein sind vom großen Ganzen, wo die Patienten bei uns sicherlich auch noch erfahren, in welche Richtung eine Therapie sinnvoll sein könnte. Aber letztlich das Umsetzen der Therapie, da nehmen wir immer wieder die entsprechenden Ärzte, die ihr dann auch überwiesen haben müssen vorab, mit ins Boot. Und auf diese Art und Weise haben wir natürlich mittlerweile ein großes Netzwerk, insbesondere im Rahmen innerhalb der funktionellen Medizin, wo viele Therapeuten eben auch nicht nur genetische Ursachen abklären können, sondern eben auch nicht genetische Ursachen. Du nanntest eben schon das Darmmikrobiom, ein ganz wichtiger Punkt. Die Schwermetallbelastung und so weiter, die Sachen müssen natürlich auch alle im Blick behalten werden, wenn man den Patienten dann letztlich auch erfolgreich therapieren möchte.
Das wäre meine nächste Frage. Wenn jemand sich wiederfindet in den Beschreibungen, die du gegeben hast vom Gesundheitszustand im Rahmen chronischer Gendefekte oder verminderter Aktivität, wohin können die sich wenden? Natürlich erstmal zum Hausarzt, aber es gibt sicherlich viele Hausärzte, die auch die unseren Podcast nicht gehört haben, eintauchen in die Materie. Was können die tun?
Wir versuchen natürlich immer, wenn wir einen Patientenkontakt haben oder Arztkontakt haben, dass das Kollegen sind, die letztlich auch genetische Analysen lesen können. Idealerweise haben sie sich selber auch fortgebildet. Wir erleben das natürlich immer wieder, dass es einen gewissen Teil gibt, der sich noch nie im Berufsleben mit der Genetik beschäftigt hat. Das sind sicherlich nicht die besten Ansprechpartner für die Patienten. Und da versuchen wir so ein bisschen zu vermitteln, wo sind sie gut aufgehoben, zu wem können sie gehen, wer wischt jetzt die genetischen Ergebnisse nicht als erstes vom Tisch, sondern wer nimmt sie ernst, weil sie sind ernst zu nehmen, weil sie auch dann auch, wenn die Therapie soll sinnvoll umgesetzt werden, dass es dann auch wirklich zum Therapieerfolg kommt, vor dem Hintergrund der letztlich personalisierten Medizin oder Diagnostik, die dann gemacht worden war.
Letzter Punkt, Stichwort personalisierte Medizin, Datenschutz. Du hast es ja schon angesprochen eben, dass oder die Gesetzeslage kurz skizziert an der Stelle. Nun gibt es ja sehr viele Labore, die auch über das Internet ihre Dienste anbieten, wo man dann eine Speichelprobe oder Ähnliches hinschicken kann, die das dann analysieren, zurückbringen. Hast du Erfahrungen damit oder mit dem Thema Datenschutz an der Stelle? Kannst du das kommentieren? Ist das in Ordnung, wenn man diesen Weg geht und sagt, ich lasse es da im Internet mal bei einem Internetlabor bestimmen? Kannst du dazu was sagen?
Ja, da kann ich eigentlich nur sehr von abraten, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da der Datenschutz eben sicherlich nicht das oberste Thema ist. Also es gab ja auch schon in den vergangenen Jahren immer wieder Hinweise. Es gibt seit vielen Jahren eben halt Anbieter, die im Internet schreiben, wir untersuchen dies oder jenes. Man muss so zu Hause auf dem Sofa eine Speichelprobe entnehmen, man schickt es dann dahin. Dann bekommt man das Ergebnis der Untersuchung auch sicherlich aus technischer Sicht zweifelsfrei zurück, würde ich mal sagen. Gut, manche kommen mit einem Riesenhaufen von Papier, wo verschiedene Genvarianten draufstehen, die kein Mensch vernünftigerweise lesen kann. Das größere Problem sehe ich allerdings darin, wenn ein Patient seine Speichelprobe dahin geschickt hat, dann sind diese ein, zwei Gene vielleicht angeschaut worden. Aber in dem Moment hat er natürlich sein gesamtes Genom, seine gesamte DNA dahin geschickt. Und dann gibt es durchaus Firmen, die, das steht dann im Kleingedruckten, wie beim Kauf der Waschmaschine, der Anbieter kann damit dann machen, mit dieser Speichelprobe, mit der DNA, also mit der gesamten Erbinformation dieses Menschen, der es dahin geschickt hat, was er will. Und es sind schon Daten von Menschen, die zu solchen Firmen geschickt haben, im Darknet aufgetaucht. Also da, wo sicherlich kein Mensch seine DNA-Informationen verortet wissen möchte. Wo die es gibt einen Datensatz über 90.000 Daten, der 2018 da gefunden worden ist. Das will keiner, dass die eigenen genetischen Informationen dort landen. Also wir sind Bestandteil der humangenetischen Institutionen in Deutschland, haben uns eben halt auf diesen Schwerpunkt spezialisiert, arbeiten allerdings so wie alle humangenetischen Einrichtungen, nämlich ganz solide und geschützt die Daten in Deutschland, so wie alle humangenetischen Einrichtungen arbeiten, so arbeiten wir auch. Also das hat für uns den allerhöchsten Schutz. Die Daten, die persönlichen Daten der Patienten.
Gut. Das bedeutet dann für Menschen, die ihre Proben eben einsenden an Anbieter im Internet, schauen sie genau hin, lesen sich das genau durch, wohin gehen die Daten, was wird mit denen gemacht und unterliegen die dem Schutz, der unserem Genom zusteht. Und überzeugen sich davon, bevor sie dort ihr gesamtes Genom in einen Briefumschlag tun.
So könnte man sagen. Kann man nur vor schützen oder versuchen zu raten, vertrauenswürdige Labore aufzusuchen, die wirklich solide mit dieser. Man hat deswegen das Gendiagnostikgesetz eingeführt, weil früher gab es auch so an den Litfaßsäulen so Kinder auf den Schultern von Männern, wo dann die Frage daneben stand, sind Sie sicher, dass das ihr Sohn ist, also oder ihr Kind ist. Mhm. Also da wird ganz viel missbräuchlich, ist ganz viel missbräuchlich unterwegs gewesen und das hat man eben mit dem Gendiagnostikgesetz 2010 auf gute Bahn gebracht. Es ist wirklich teuer und es kann sogar ins Gefängnis gehen, wenn man sich nicht an das Gendiagnostikgesetz hält. Deswegen kann ich nur raten, das so zu machen, wie das der Gesetzgeber vorschreibt. Da ist jeder sicher, in einer humangenetischen Einrichtung, dass mit seinen Daten auch ordnungsgemäß umgegangen wird.
Stichwort teuer. Was kostet eine solche Untersuchung? Oder in welchem, kommt mit Sicherheit ja darauf an, was ihr macht. Aber so eine Standarduntersuchung, in welcher Dimension bewegt sich das preislich? Und wird das von den Krankenkassen erstattet?
Von bis. Also das ist, wenn es eine medizinische Indikation für eine humangenetische Untersuchung gibt, die ärztlicherseits festgestellt worden ist, dann hat jeder Arzt, jede Ärztin die Möglichkeit, mit einem Überweisungsschein, Muster 10, ganz normal wie eine andere Laborüberweisung auch, eine genetische Analyse anzufordern. Ansonsten liegen wir da, wo alle anderen Labore auch liegen, wenn wir, je nachdem, was für Gene untersucht werden, wir machen natürlich jetzt nicht nur die, über die wir hier gesprochen haben oder gerade sprechen, wir haben auch, keine Ahnung, die typischen Gene, die bei den angeborenen Erbkrankheiten ins Spiel kommen, die ganz schnell auch im fünfstelligen Bereich sein können, wenn es privat bezahlt werden muss. Aber in der Regel, sag ich mal, jetzt, wenn wir uns im Bereich der pharmakogenetischen Diagnostik bewegen oder im Bereich der Entgiftungsgenetik bewegen, das fängt so bei 300 Euro an und kann bis zu 2000 Euro gehen. So in diesem Spektrum bewegt man sich etwa.
Okay.
Wie gesagt, also da würde ich auch jeden, der sich Gedanken macht, so etwas in Anspruch zu nehmen, würde ich auch raten, genau hinzugucken, was bietet der jeweilige Anbieter an. Weil es ist oft so, dass eben dann in diesem Gen, wo 100 Punkte zu analysieren sind, auch nur ein Punkt analysiert wird. Ja. Dann steht aber, über beiden Analysen steht Cytochrom 2D6. Wir machen 100 Punkte, der andere macht einen Punkt. Der andere kostet 50 Euro, wir kosten 500 Euro. Da fragt sich doch jeder, warum soll er es jetzt zu uns schicken?
Ja, wäre auch meine Frage an der Stelle. Danke, dass du die beantwortet hast.
Gerne doch.
Sehr schön. Jetzt ist die Zeit wie im Flug vergangen und ich habe noch viele Punkte auf der Liste, die ich unheimlich gerne mit dir besprechen möchte und wo ich auch sehr gespannt bin auf deine Sichtweise und deine Antworten. Und deswegen möchte ich dir vorschlagen, nochmal einen zweiten Cast zu machen, dass wir uns nochmal zusammensetzen und uns über das Thema Genetik und Altern nochmal auszutauschen und welche Beiträge dort geleistet werden können oder wie kann man unter genetischen Gesichtspunkten das Altern erfassen und auch Strategien entwickeln, um es mindestens zu verlangsamen. Das wäre schon mal gut. Nicht, das Altern abzuschaffen, wird uns nicht gelingen, aber zumindest wir alle wünschen uns ein langes und gesundes, erfülltes Leben. Und darüber werden wir dann sprechen, wenn wir uns hier wieder treffen. Für jetzt danke ich dir ganz herzlich. War super interessant und freue mich aufs nächste Mal. Danke und auf Wiedersehen.
Natürlich. Eckart Schnagenberg. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Danke.
Sehr gerne.